Der Freitag, die Wochenzeitung.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Maxi Leinkauf. Ich bin Redakteurin in der Kultur und freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Wir würden uns jetzt wahrscheinlich am Stand der Leipziger Buchmesse sehen, über Literatur sprechen. Das geht bekanntermaßen dieses Jahr nicht, aber über Bücher reden, das können wir trotzdem. Ich habe mir Julia Korbig eingeladen, eine Schriftstellerin, und wir sprechen über ihr neuestes Werk Bonjour Liberté. Viel Spaß dabei. Gleich geht es los nach einer kurzen Pause.
Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcast-HörerInnen. 3 Wochen der Freitag kostenlos. Jetzt auf freitag.de/probe.
Hallo Julia.
Hallo Maxi.
Ich sage Julia, weil wir uns kennen. Wir haben uns, ich glaube, das letzte Mal getroffen vor 4, 5 Jahren in Südfrankreich in einem kleinen Dorf bei einem Journalismusfestival, und schon damals hast du über Feminismus gesprochen. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu einem Gespräch treffen für den Freitag, und zwar über dein wunderbares neues Buch über die französische Schriftstellerin Françoise Sagan. Man könnte vielleicht genauer sagen, das Enfant terrible der französischen Literatur in den 50er, 60er Jahren. Ein Partygirl, ein Mädchen aus bürgerlichem Hause, das eigentlich mit vielen Konventionen gebrochen hat, ohne sich eigentlich jemals selbst Feministin zu nennen. Aber sie wurde zur Ikone auch einer Befreiungsbewegung, eigentlich der französischen Frauen zumindest. Du hast ihre Biografie geschrieben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Du bist schon bekannt als Autorin mehrerer Bücher über starke Frauen, über Simone de Beauvoir hast du eine Biografie verfasst, die sich mit Werk und Philosophie, aber eben auch mit dem Leben dieser Ikone der französischen Existenzialisten beschäftigt. Du hast ein Buch geschrieben für junge Mädchen oder junge Frauen, die das heißt Stand-up, Feminismus für alle, wo du auch ein bisschen Leitfaden sozusagen vielleicht gibst, was heute irgendwie wichtig ist, wie wir heute uns selbstbestimmt leben können und uns von bestimmten herkömmlichen Vorstellungen befreien sollen. Also eigentlich geht es irgendwie immer darum, wie werde ich die ich sein will, glaube ich, oder? Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Sehr gut. Genau. Und wir sprechen heute über Françoise Sagan, aber natürlich auch ein bisschen über deine Erfahrungen mit Französinnen, mit französischen feministischen Ideen und aber eben auch dem, was wir in Deutschland darunter verstehen. Da gibt es ja auch Unterschiede. Vielleicht einfach erstmal für diejenigen, die Françoise Sagan vielleicht nicht mehr kennen, deren berühmtes Buch Bonjour Tristesse ja schon 1954 erschienen ist, ein Bestseller auf der ganzen Welt, aber eben auch schon eine Weile her. Wie bist du auf sie gekommen? Warum sollen junge Mädchen, junge Frauen, warum sollen wir heute uns mit Françoise Sagan wieder beschäftigen?
Ja, ich habe Françoise Sagan tatsächlich selber als Teenager gelesen. Also ich weiß noch, dass meine Mutter damals mir das Buch in die Hand drückt und sagte, ja, hier, das hat mir mal gefallen. Aber ich glaube, sie konnte sich auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das Buch herkam oder ob sie sich das vielleicht sogar noch mal neu gekauft hat, weil es war jetzt definitiv nicht ihre alte Ausgabe. Und ich weiß noch, dass ich dachte, weil vorne auf dem Cover war auch so eine grazile junge Frau, die so ein bisschen aussah wie Audrey Hepburn, die irgendwie so traurig auf ihre Schuhe starrte, wo ich dachte, naja, ob mich das interessiert. Und dann fand ich es aber ganz toll und habe über die Jahre dann auch selber mir noch einige Bücher von Françoise Sagan gekauft, habe mich aber mit ihr als Person nie so richtig beschäftigt und habe zum Beispiel auch die Bücher alle mit zum Studium nach Frankreich geschleppt. Also sie hat mich die ganze Zeit begleitet, aber ich hatte eigentlich nicht so richtig eine Ahnung davon, wer sie jetzt als Frau, als Person war. Und hatte dann vor einigen Jahren ein sehr schönes Buch gelesen, das heißt An den Ufern der Seine, die magischen Jahre in Paris 1940 bis 1950. Und ganz gegen Ende des Buches geht es um Françoise Sagan und um Brigitte Bardot. Es geht darum, dass die beiden natürlich 1950 noch Teenager waren, aber dass sie bald zu Ikonen eines neuen Frankreichs werden würden. Und wo ich dachte, das finde ich spannend. Und zumal ich ja, wie du auch gesagt hast, schon ein Buch über Simone de Beauvoir geschrieben habe und ich mich dann auch gefragt habe, okay, Françoise Sagan ist ja eigentlich genau diese Generation von Frauen, die dann auch mit diesem feministischen Klassiker, das andere Geschlecht, irgendwo groß wird. Also die das lesen als junge Frauen und dann ja, damit vielleicht dann auch irgendwie zu den befreiten Frauen werden, die sie sein möchten. Genau, und so bin ich dann dazu gekommen, das Buch zu schreiben und mich mit François Sagan und Bonjour Tristesse zu beschäftigen.
Das ist wirklich bizarr oder vielleicht auch einfach toll. Auch ich habe dieses Buch durch meine Mutter in die Hand gedrückt bekommen. Irgendwie mit Mitte der 90er, so nach dem Mauerfall. Ich komme ja aus dem Osten. Und wir sind ja eigentlich nicht so mit diesen westdeutschen oder westeuropäischen Feministinnen groß geworden. Aber ja, Bonjour Tristesse, François Sagan, das war so, das hat sie mir irgendwie geschenkt und ich habe es verschlungen. Also die Mütter, unsere Mütter haben uns an Sagan geführt. Weil du gerade selber erwähnt hattest, Sagan ist mit so zum Beispiel diesem Buch Das andere Geschlecht vielleicht groß geworden oder hat es sicherlich gelesen damals, auch da war sie ja auch noch sehr jung. Das Schöne fand ich ja jetzt an dieser Biografie, die du geschrieben hast, diese Leichtigkeit. Also ne, Simone de Beauvoir ist so, das ist so die Mutter der französischen Feministinnen und da gibt es aber auch eine gewisse Schwere, also dieses philosophische Werk und Politisierung ihrer Ideen. Bei François Sagan hat man das Gefühl, die ist überhaupt nicht reflektiert in dem Sinne politisch oder die ist sich gar nicht dessen bewusst, was sie da eigentlich gerade lebt oder was sie damit vielleicht auch bewirkt bei anderen Frauen, sondern die lebt einfach. Sie möchte sich nicht irgendwie vorschreiben lassen, zur Schule zu gehen oder ihr Studium da zu beenden. Sie will Party machen, sie will schreiben, sie möchte irgendwie Whisky trinken, feiern, lieben, wen sie will, heute den, morgen die. Sie hat ja auch Männer und Frauen begehrt. Also das heißt so dieses Laissez-faire in gewisser Weise, ohne dass dahinter eine politische oder eine gesellschaftliche Theorie irgendwie steckt. Das fand ich so faszinierend. Und gleichzeitig wird sie trotzdem zur Ikone.
Ja, absolut. Ich meine, gerade vielleicht auch deshalb. Also das war ja ganz interessant, weil sie ja aufgrund von Bonjour Tristesse vor allem auch zu dieser Ikone wurde. Und in Bonjour Tristesse geht es ja auch um eine junge Frau, die ihr ja sehr ähnlich zu sein scheint. Also die auch lebensfroh ist und hedonistisch und macht, was sie will. Und mit dieser Frau wurde Sagan dann aber eben immer gleichgesetzt und hat sie sich immer sehr gegen gewehrt und hat gesagt, ich bin nicht Cécile. Und ja, aber das hat trotzdem dazu beigetragen, dass diese sexuell befreite Frau, die sie ja eben in ihrem Buch beschreibt, dass viele junge Frauen sich eben darin wiederfanden oder sich gerne wiederfinden wollten. Und dass deswegen Sagan dadurch auch dann zu einem Vorbild einer hedonistischen Jugend geworden ist, die ja eben auch als Kinder den Krieg erlebt hatten. Und die jetzt sich wirklich ins Leben werfen wollten und das alles hinter sich lassen wollten. Und das hat dann natürlich ganz gut gepasst. Und ich meine, es ist interessant, weil du gerade gesagt hast, Beauvoir ist natürlich immer so etwas schwerer und Sagan so ein bisschen leichter. Und das war auch so ein bisschen das Interesse, weil ich dachte, bei Beauvoir damals wollte ich das Buch schreiben, weil alle so einen Respekt vor ihr haben und sie steht so auf einem Sockel und sie wird zu ernst genommen in gewisser Hinsicht. Und bei Sagan hatte ich den Eindruck, sie wird nicht ernst genug genommen, weil auch immer so getan wird, naja, sie hat ein ganz gutes Buch geschrieben, Bonjour Tristesse, aber ansonsten, war das jetzt eine Person, die hat halt ihr Leben gelebt, aber so richtig gewichtig war sie dann eben nicht. Und ich wollte gerne zeigen, dass sie natürlich sehr leichtfüßig sich durch ihr Leben bewegt hat, beziehungsweise mit sehr schwerem Fuß auf dem Gaspedal des Autos auf jeden Fall.
Das Ferrari.
Genau, aber dass sie trotzdem, also dass es sich lohnt, sie ernst zu nehmen und sie zu entdecken.
Dann lies uns doch vielleicht einfach mal eine Stelle aus deinem Buch vor, damit wir einen Eindruck auch bekommen. Deines Schreibens natürlich, aber auch von François Sagan und eben ihrem berühmten Werk Bonjour Tristesse.
Genau, wir steigen ein im Sommer 1953 und François Sagan hat gerade den Familienurlaub hinter sich gelassen, um sich in Paris ganz dem Schreiben von Bonjour Tristesse zu widmen. Oft fällt François das Schreiben schwer. Vor allem deshalb, weil sie Angst hat. Angst davor, nicht gut genug zu sein, den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen. Sie kann sich kaum dazu bringen, das am Vortag Geschriebene noch einmal zu lesen, befürchtet sie doch, dass auf den getippten Seiten nur Unzulängliches steht. Stets klafft eine Lücke zwischen der im Kopf entworfenen, perfekten Geschichte und dem, was am Ende auf den Seiten landet. Ein Abgrund zwischen dem, was man schreiben möchte und dem, was zu schreiben man in der Lage ist. Immer wieder ist Françoise in Versuchung, alles in den Papierkorb zu werfen. Aber sie macht weiter. Jeden Tag setzt sie sich hin und klappert auf der Schreibmaschine. Zum ersten Mal in ihrem Leben wählt sie Arbeit statt Müßiggang. Nach wenigen Wochen gegen Ende August ist das Werk vollbracht. In einer dramatischen Geste der Befreiung wirft Françoise ihr Tagebuch ins Feuer. Sie hat sich neu erschaffen. Das, was im Tagebuch steht, entspricht ihr nicht mehr. Eine neue Ära beginnt. Françoise ist nicht mehr Studentin, aber noch keine Schriftstellerin. Sie befindet sich in einer Zwischenwelt ohne klar definierte Konturen, begierig darauf, endlich zu sein. Doch diese Veränderung hat stattgefunden, ohne dass andere etwas davon bemerkt haben. Es gibt keine äußeren Zeichen des inneren Wandels an Françoise. In den Augen ihrer Familie und Freundinnen ist sie immer noch die gleiche. Liebenswert, aber ziellos. Wie frustrierend das sein muss. Die Eltern wissen zwar, dass ihre Kiki an einem Roman arbeitet, so richtig ernst nehmen sie das Unterfangen jedoch nicht. Kaum verwunderlich angesichts Françoises bisheriger Karriere, die aus einer schwierigen Schullaufbahn und einem abgebrochenen Studium besteht. Veronique hingegen glaubt an ihre Freundin und schlägt ihr vor, eine Wahrsagerin aufzusuchen. Ein Blick in die Zukunft kann ja nicht schaden. Die Wahrsagerin, Madame Poignon, betrachtet eingehend Françoises Hand, fährt mit ihren Fingern die Linien nach. Dann verkündet sie, sie sind vom Glanz des Ruhms umgeben. Das überrascht Françoise ganz und gar nicht. Vielmehr bestätigt es etwas, das sie, unbewusst, schon längst geahnt und herbeigesehnt hat. Sie ist nicht wie die anderen und ihr Leben wird nicht gewöhnlich sein. Ruhig hört sie zu, als die Wahrsagerin ihr erklärt, sie würde ein Buch schreiben und dieses Buch würde die Meere überqueren. Als Françoise Madame Poignon nach dieser erfreulichen Enthüllung verlässt, fühlt sie sich motiviert und angespornt. Sie beschließt, ihr Manuskript professionell abtippen zu lassen. Schon allein deshalb, weil Schriftstellerin werden gerade der einzige Zukunftsplan ist, den sie hat. Die stets hilfsbereite Veronique springt ein und leiht ihrer Freundin das benötigte Geld. Kurze Zeit später hält Françoise mehrere abgetippte Exemplare ihres Romans in der Hand. Als Florence davon berichtet, ist die erstmal skeptisch. Françoise redet schon so lange von diesem Roman, dass er Florence eher wie ein Mythos vorkommt. Und kann ich ihn lesen, fragt sie. Nein, er ist so schlecht. Und außerdem bist du zu kritisch, antwortet Françoise. Später überlegt sie sich doch noch anders und übergibt Florence eines ihrer Exemplare. Die Freundin liest das Manuskript in einem Rutsch durch und ruft Françoise frühmorgens an. Alles ist gut. Du bist eine Schriftstellerin.
Ja, das ist der erste Schritt der Befreiung eben. Also vielleicht ist es einfach, wenn man mal sagt, dieses Problem haben ja sicherlich heute auch noch Jugendliche oder junge Menschen, die einfach das machen wollen, worauf sie Lust haben und nicht das, was vielleicht vorgesehen ist für sie von der Gesellschaft. Aber ich glaube, Schriftstellerinnen oder Künstler haben ja immer dieses große, also die brauchen einfach Mut, an sich zu glauben, ne? Also vielleicht ist es doch auch etwas, was François Sagan heute noch vielleicht interessant auch für Selbstschreiberinnen wie dich macht, dass sie halt einfach, sie hört einfach nicht auf, sie schreibt weiter und sie glaubt an sich. Und sie, zufälligerweise hat sie dann auch einen Riesenerfolg.
Ja, das Glück hat eben. Also das fand ich wirklich auch sympathisch und nachvollziehbar, als ich dann eben darüber gelesen habe, wie sehr sie an sich selbst gezweifelt hat. Also es war dann nicht so, sie hat Bonjour Tristesse abgetippt und dachte, super, das wird ein Bestseller. Also im Gegenteil, sie fand das, was sie geschrieben hat, oft selber nicht gut. Und das Problem bei ihr war ja auch einfach, dass, ja, was sollte sie sonst machen? Also sie hatte dann sogar noch überlegt, vielleicht sollte sie Ärztin werden. Und dann hätte sie aber nochmal was anderes studieren müssen. Und wenn sie schon mit ihrem eher jetzt literarisch ausgerichteten Studium nicht klar kam, dann hätte man sie sich jetzt auch schwer ein Medizinstudium vorstellen können. Und von ihren Eltern kam da ja aber auch eigentlich gar keinen Druck. Also sie hatte ja auch zwei ältere Geschwister, die auch irgendwie ganz gut klargekommen sind. Und mit ihr, also dem Nesthäkchen, waren dann alle mal so ein bisschen nachsichtig. Aber es kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn niemand so richtig Erwartungen an einen hat und man dann selber gucken muss, ja, was möchte ich eigentlich machen?
Wir haben schon gesagt, François Sagan war nicht so politisch wie Simone de Beauvoir. Wir können später vielleicht auch nochmal reden über die doch so ein bisschen soziale Wahrnehmung, die Sagan dann fast unfreiwillig hatte, unter anderem durch die Begegnung mit Billie Holiday zum Beispiel. Aber vielleicht einfach erstmal so über Ikonen, die man selbst im Leben sich sucht oder auf die man trifft. Also die erste Frau, glaube ich, an der man sich ja irgendwie immer reibt, Heldin oder Antiheldin, ist ja die eigene Mutter, ne? Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen damals in Südfrankreich. Also woher kommt man eigentlich und welches Rollenvorbild hat eigentlich die Mutter? So, meine ist aus dem Osten, ich habe es schon vorhin kurz erwähnt. Sie war berufstätig, sie hatte Kinder. Also es war sozusagen das klassische Rollenbild, wo man sich die Frage nach Feminismus eigentlich gar nicht so gestellt hat, weil es irgendwie da war. Also es ging ja alles irgendwie, ne? Wie war das dann bei dir? Also erzähl doch ein bisschen mal,
Ja, ja. Gerne. Also ich komme ja aus Westdeutschland. Ich meine, ich weiß auch, dass wir es damals wirklich auch sehr diskutiert haben, weil ich viele ostdeutsche Freundinnen habe und ich das mal extrem faszinierend finde, wie die aufgewachsen sind. Und ich zum Beispiel auch festgestellt habe, dass die alle sehr viel schneller Kinder bekommen haben und auch in Situationen, wo jetzt vielleicht der Beruf gar nicht so stabil war, aber die haben einfach gesagt so, ja, wann denn sonst? Und meine westdeutschen Freundinnen sich das schon sehr viel genauer immer überlegt haben. Und es musste alles stimmen und jetzt ist der Zeitpunkt richtig. Und ja, also bei uns war das damals so, ich habe noch eine jüngere Schwester und meine Mutter, also muss dazu sagen, meine Eltern sind 16 Jahre auseinander, also ein sehr großer Altersunterschied. Und meine Mutter war eben ja gerade mit dem Studium fertig, als sie mich bekommen hat. Deswegen hatte sie in dem Sinne eigentlich auch noch nie richtig gearbeitet und hat dann erstmal ausgesetzt. Meine Schwester kam dann eineinhalb Jahre später, also auch sehr schnell. Und hat meine Mutter erstmal eine Zeit lang nicht gearbeitet und hat sich dann so langsam, ja, ich sag mal, wieder ins Berufsleben so getastet. Also die ist im Sportbereich tätig, aber auch in der Verwaltung. Und ich weiß noch, dass damals, als es dann darum ging, als meine Schwester und ich so ein bisschen älter waren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt, vielleicht irgendwie so 10 oder so, als es dann darum ging, dass meine Mutter wirklich Vollzeit arbeiten wird, sie hat dann vorher immer Teilzeit gearbeitet, dass meine Oma wirklich auch entsetzt war und gesagt hat, ja, aber dann kommen die mittags nach Hause und niemand ist da, weil natürlich mein Vater, war so der Familienernährer, weil er natürlich auch einfach dadurch, dass er sehr viel älter war, in seinem Beruf auch sehr viel mehr gesettelt war und er war Ingenieur und genau. Und das weiß ich noch, dass meine Oma dann dieses furchtbare Bild von diesen Schlüsselkindern vor Augen hat. Und ich meine, Schlüsselkind ist auch einfach so ein westdeutsches Ding, glaube ich. Also im Osten weiß man vielleicht gar nicht, was es soll.
Also ich hatte immer einen Schlüssel um, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, aber ich hieß nicht Schlüsselkind.
Nee, genau, weil es ist einfach was Negatives. Ja. Ne? Also so für meine Oma war das jetzt, ja, weil wer kümmert sich um die Kinder, wenn sie nach Hause kommen? Und für meine Schwester und mich gab es eigentlich nichts Besseres. Wir kommen nach Hause und niemand ist da, der uns nervt. Also das war ja dann so nervig, wenn man dann in der Oberstufe mal Freistunden hatte und die Mutter war gerade zu Hause und sprang da rum. Also das war irgendwie nicht das, was man wollte. Aber von daher bin ich schon sehr mit diesem klassischen Familienbild auch aufgewachsen und ich glaube auch bei vielen meiner Freundinnen lief das so ab, also dass der Vater im Zweifelsfall derjenige war, ja, der den wichtigeren Job hatte oder mehr verdient hat. Und ich weiß aber auch, dass meine Mutter sich, also sie verteidigt es auch immer noch und ich finde es auch richtig, sie sagt, ich wollte das damals so machen, das war die richtige Entscheidung, ich bereue das nicht, aber mein Vater stichelt dann manchmal so ein bisschen rum, weil er auch mal so einen Spruch abgelassen hat, so von wegen, naja, das, was sie studiert hat, so wichtig sei das ja auch irgendwie nicht. Und da war sie schon sauer, auch verständlicherweise und hatte eben den Eindruck, ja, dass er sich da offensichtlich auch so in der wichtigeren Position sieht. Und ich glaube, beides war wichtig. Und also ich glaube, ich würde es eben auch anders machen. Ich würde nicht so lange aussetzen nach der Geburt. Aber ich meine, das muss man auch dazu sagen. Das muss man sich auch leisten können. Ne? Also es ist auch eine finanzielle Frage. Und ich muss sagen, von den Freundinnen, die ich habe, die Kinder haben, viele könnten nicht so lange zu Hause sein, wie meine Mutter es gemacht hat. Und trotzdem war es natürlich aber auch für mich schön, das zu haben. Und ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass meine Mutter das eben, also dass sie den Eindruck hat, dass ich sie dafür kritisiere. Ich meinte, Mama, das ist überhaupt nicht so. Also ich käme nicht auf die Idee. Ich hatte eine super Kindheit. Ich würde es einfach anders machen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich es unbedingt anders machen möchte als du, sondern einfach, weil ich glaube, die Gegebenheiten sind da andere.
Aber ihr habt darüber gesprochen.
Und, ja, und, absolut.
Und euch damit genau. Auch, du hast sie auch konfrontiert mit ihrem Lebensmodell, mit deinen Vorstellungen.
Also konfrontiert jetzt auch nicht, aber also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Mutter irgendwie Feministin ist oder sich überhaupt jemals mit diesem Thema Emanzipation, Gleichberechtigung so beschäftigt hat. Aber dadurch, dass ich das natürlich mache und sie natürlich auch meine Bücher liest, hat sie, glaube ich, selber angefangen, sich da auch so ein paar Fragen zu stellen. Und ich glaube nicht, dass sie zurückblickt und denkt, ach, hätte ich mal alles anders gemacht. Also das ist für sie schon gut und in Ordnung so. Aber ja, sie hat einfach angefangen, sich so ein paar Fragen zu stellen und da haben natürlich auch diskutiert. Aber mir war es eben immer wichtig zu sagen, nur weil ich das vielleicht anders machen würde, heißt das nicht, dass ich deine Lebensentscheidung falsch finde. Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, wie man das machen kann.
Du hast das Buch, glaube ich, deinen Großeltern gewidmet. Kannst du vielleicht zu deiner Großmutter irgendwie was sagen? Ja. Also was hat das?
Ich habe meinen Großeltern das gewidmet, weil meine Oma und François Sagan tatsächlich fast gleich alt wären. Also würde Sagan noch leben. Die ist ja mit, glaube ich, noch nicht mal 70 gestorben. Meine Oma wird jetzt 88 nächsten Monat. Und ich fand das einfach interessant. Also als ich das festgestellt habe, dass es diese François Sagan gab in Frankreich, die im Prinzip ja zum genau gleichen Zeitpunkt wie meine Oma in Deutschland geboren ist, was die so erlebt haben, wie unterschiedlich aber eben auch ihre Lebenswege waren. Das fand ich interessant und eben auch die Tatsache, dass beide als Kinder ja auch den Krieg erlebt haben. Also das war für meine Oma doch auch ein sehr prägendes Erlebnis, muss ich sagen, weil ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet wurde natürlich auch ziemlich zugebombt und dann gab es damals die sogenannte Kinderlandverschickung, wo eben dann Kinder aus diesen Gebieten aufs Land geschickt wurden. Und das war natürlich auch schwer, weil man hat dann seine Eltern im Zweifelsfall ganz lange nicht gesehen, wusste nicht, was bei denen passiert. Man selber war eben auf dem Land und hat darauf gewartet, dass es jetzt irgendwie zu Ende geht. Und das hat meine Oma, glaube ich, schon sehr geprägt. Und ja, ich fand es einfach schön, diese Idee. Es gab da diese François Sagan in Frankreich und es gab meine Oma Betty im Ruhrgebiet. Und das war so, ja, dass diese beiden Leben parallel stattfanden zur gleichen Zeit.
Deine Oma hat sicher das Buch auch gelesen oder noch nicht?
Nee, also gelesen. Also sie ist, ja, sie hat mittlerweile auch einfach Probleme mit den Augen.
Okay, meine,
sie
ist 88. Musst du es ihr vorlesen.
Aber ja, meine Mutter, also ich habe sie auf jeden Fall geschickt und meine Oma sagte, nein. Also es ist, man muss dazu sagen, meiner Oma ist es immer unangenehm, wenn irgendwie über sie geredet wird.
Okay.
Und ich sage aber, Oma, ich wollte das gerne. Und mein Opa, der freut sich immer total. Der ist da so gar nicht irgendwie peinlich berührt.
Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über diese französischen Ikonen. Ich glaube, es gibt ja sowieso auch bei den Deutschen, aber auch bei den Ostdeutschen gab es das auch eben, diese Frankreich-Sehnsucht und eben diese großen Frauen. Juliette Gréco, Sagan, Simone de Beauvoir. Brigitte Bardot, weiß ich jetzt gar nicht, ob die da auch so mit reinspielt, aber auf jeden Fall interessant, dass sie, wie du es im Buch beschreibst, auch als so eine Art Feministin eigentlich galt zu ihrer Zeit oder zumindest als so eine Tabubrecherin und unkonventionell einfach. Ne? Ich habe das auch so ein bisschen, also ich habe sozusagen nach der Auseinandersetzung mit meiner Mama oder so mich versucht und auch nach dem Mauerfall irgendwie wie so eine Parallelwelt eigentlich zu erschaffen. Ne? Also man sucht sich dann so diese Heldinnen in die wo ganz woanders leben, eben zum Beispiel Frankreich. Und habe auch so ein paar große Französinnen besucht als Journalistin so unter Vorwand. Eigentlich war ich als Maxi da.
Ja, welch ein Glück.
Genau, als Journalistin kann man. Ne? Und mir ist es so gegangen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du dich jetzt mit denen auch so beschäftigt hast. Ich war dann doch ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen, nach einigen Gesprächen. Also einerseits natürlich, man stellt die ja auf den Sockel, ne? Und die sind frei, die lieben, wen sie wollen, die sind so total emanzipiert. Und was aber in Gesprächen rauskam, war eben auch oft, und das findet sich ja auch in deinem Buch, die Schattenseite dieser Freiheit oder dieser sozusagen selbstbestimmten Lebensweise. Nämlich bei Sagan zum Beispiel diese Unfähigkeit, eigentlich mit sich allein zu sein, sich mit den eigenen Problemen so zu konfrontieren, also ständig Ablenkung, ständig irgendwie andere Männer, andere Frauen und ne, immer so der große Trubel,
ja.
Aber ein bisschen Bindungsprobleme, so könnte man sagen. Bei Juliette Gréco, bei Benoît Groulx, also auch Frauen, die ja in Frankreich als Vorbilder einer selbstbestimmten, befreiten Frauengeneration gelten, ist mir aufgefallen, großer Schmerz, also auch durch Männerbeziehungen unter anderem, also eben Trennungssachen und so, also eben dann doch letztendlich diese ganz normale Verletzung, die es gab und ein bisschen auch so die, vielleicht die Schwierigkeit, Mutter zu sein. Also weil wir hatten es ja auch gerade ein bisschen mit Familie, also so Kinder und sozusagen so dieses Modell zur Freiheit könnte ja vielleicht auch gehören, dass man sich die Freiheit nimmt, sehr viel Zeit oder so sehr intensiv auch sich mit Kindern zu beschäftigen. Das kam nicht so vor. Und ich habe auch, glaube ich, mal gelesen bei dem Sohn von Sagan, dass der auch, also es war auch nicht ganz unkompliziert, François Sagan als Mama zu haben, sozusagen. Denn sozusagen diese Theorie, die individuelle Freiheit steht so ein bisschen über allem und ich lebe, wie ich leben will. Das ist natürlich auch ein gewisser Egoismus oder sagen wir es mal auch radikale Freiheit, radikaler Egoismus, ne? Kann man vielleicht auch sagen. Und das hat mich dann wiederum ein bisschen auch abgeschreckt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz interessant, weil wir natürlich auch Frauen immer noch nicht zugestehen wollen, dass sie auch mal egoistisch sein können. Und ich meine, du bist natürlich auch Mutter, ich kann das auch verstehen, man sieht dann so andere Mütter und denkt so, also im Sinne jetzt von, man sieht vielleicht Juliette Gréco und wie sie dann eben auch so offensichtlich damit hadert und denkt man auch so, ja, aber also was ist eigentlich dein Problem auch dann manchmal? Und ich glaube aber wirklich, dass die natürlich damals, es waren noch irgendwie andere Zeiten, und ich glaube, ja, zum Teil der Emanzipation gehört es dann auch manchmal dazu, dass man eben sich ja auch eben gegen Kinder entschied, oder wenn man welche hatte, man dann aber trotzdem darauf geachtet hat, dass ja man in seinem Beruf so weitermachen kann, wie man das möchte, dass man trotzdem genauso weiterlebt wie vorher, als hätte sich nichts geändert. Weil ich sagen muss, dass François Sagan zum Beispiel, also nach allem, was ich auch gelesen habe von ihrem Sohn, der ja auch ein Buch über sie veröffentlicht hat, Sagan et Fils, also wirklich eine große Liebeserklärung auch an sie, der natürlich sagt, es war jetzt keine gewöhnliche Kindheit, aber also Sagan muss eine wahnsinnig liebevolle Mutter gewesen sein, und er war von Liebe umgeben, und sie wollte auch unbedingt Mutter werden. Also das war für sie auf jeden Fall auch ganz klar, dass sie das möchte. Das hat sie sehr glücklich gemacht. Und ich glaube, bei ihr war eher das Problem, dass sie ihren Sohn dann auch immer gerne überall dabei haben wollte. Und das war dann halt mal abends die Bar, wo man sich natürlich fragen kann, ist das jetzt so der richtige Ort für
Casino?
Ein Kind? Genau. Aber ich glaube schon, dass ihr Sohn sich sehr geliebt gefühlt hat, nicht nur von ihr, sondern er hatte ja auch den Patenonkel. Also das war einer von Sagans besten Freunden, ein schwuler ehemaliger Balletttänzer. Und dass er da auch wirklich sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommen hat. Und er hat dann auch mal gesagt, Sagan hat ihm ja auch auf den Weg gegeben, die eigene Freiheit hört da auf, wo die Freiheit anderer anfängt. Also sie hatte, glaube ich, schon auch ein Gefühl dafür, dass, naja, so wie sie jetzt lebt, dass es vielleicht nicht für alle etwas ist und dass durchaus auch Menschen sich daran reiben und dass sie durchaus auch vielleicht Menschen damit verletzen kann. Und ich muss sagen, weil du gesagt hast, du warst ein bisschen enttäuscht, das kann ich total verstehen, aber ich glaube eben, das liegt auch daran, dass wir diese Frauen oft auf so ein Podest stellen und dann überrascht sind, wenn sie sich als Menschen puppen. Und
absolut.
Ja. Es ist ja auch damals, als beispielsweise die Briefe von Simone de Beauvoir an Sartre veröffentlicht wurden, waren ja auch ganz viele entsetzt, oh mein Gott, über was für lächerliche Sachen die beiden sich ausgetauscht haben. Und die haben nicht den ganzen Tag nur philosophische Diskussionen geführt, sondern es ging auch darum, wer hat mit wem geschlafen und wie läuft's gerade. Wo ich dachte, ja, aber das gehört halt dazu. Also die sind eben nicht nur Ikonen gewesen, sondern auch Menschen. Und Menschen machen manchmal langweilig Sachen und Sachen, die wir irgendwie nicht gut heißen und die wir vielleicht nicht nachvollziehen können.
Ja, also genau, es sind Menschen und man erhofft sich Antworten von denen auf Fragen, die sie einem gar nicht beantworten können, weil sie mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Also so war das so ein bisschen auch.
Ja, absolut.
Und gleichzeitig hatte ich auch gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich zum Teil viel offener Dinge thematisieren konnte mit so Menschen, eben Frauen in Frankreich oder so, die mir gar nicht so nah sind wie meine Mutter zum Beispiel. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, man kann mit denen auf einer anderen Ebene viel intimer sprechen. Also gerade bei den Französinnen. Da ist, ich weiß nicht, du kennst die französische Kultur ja auch sehr gut. Also da ist vielleicht weniger Scham oder weniger Distanz. Also da kommt man relativ schnell, finde ich, auf sehr persönlich direkte, intime Dinge.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir ist es auch so, wenn ich Französisch spreche, habe ich eben auch den Eindruck, dass ich so ein bisschen ja in eine andere Haut schlüpfe. Also ich bin dann immer noch ich, aber ich bin dann manchmal über mich erstaunt. Und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass man sich ja aus irgendeinem seltsamen Grund sicherer fühlt, wenn man solche intimen Dinge dann auch bespricht, weil es ist wie die eigene Sprache, in der man es macht. Also mir geht es zumindest so, dass ich mich schon auch dabei ertappt habe, dass ich auf Französisch Dinge von mir gegeben habe, irgendwie gegenüber Menschen, mit denen ich jetzt gar nicht irgendwie eng befreundet bin oder so. Und ich glaube, das ist es eben auch. Und ich habe auch den Eindruck, also ich weiß nicht, würde ich jetzt irgendwie Sagan treffen können oder auch Beauvoir, manchmal sind es ja auch Menschen, die einem sehr viel gegeben haben, ohne dass sie das jetzt unbedingt wissen. Aber man selber hat sich eben vielleicht auch an denen gerieben, hat vieles von denen irgendwie mitbekommen, hat geguckt, okay, wie sehe ich das jetzt? Was kann ich davon für mich übernehmen? Und dann hat man natürlich auch manchmal den Eindruck, man kennt die schon wahnsinnig gut. Yeah. Und vielleicht haben sie jetzt auch noch Antworten für einen in diesem Gespräch, wer weiß.
Genau, Simone de Beauvoir und Sagan sind sich ja auch mal begegnet, hast du auch in deinem Buch beschrieben. Haben es aber auch nicht richtig geschafft miteinander. Also haben sich, glaube ich, respektiert und bewundert. Also zumindest klingt das so in dem, was du schreibst. Haben es aber nicht richtig geschafft, mal miteinander ein so ordentliches Gespräch zu führen, sondern es war eher oberflächlich und Partys. Und also vielleicht hatten sie zu großen Respekt voneinander. Und die andere schöne Sache, die du aber beschreibst, ist auch die Freundschaft von Sagan mit Sartre. die ja auch das ganze Leben eigentlich gewährt hat und über sozusagen zufällige Begegnungen in Stundenhotels, also wo Sartre gerade mit jemandem war und Sagan gerade mit jemand war, worüber natürlich Stillschweigen erinnert wurde, bis dahin, dass Sagan ihn gefüttert hat, als er schon über 70 war und mit ihm ins Restaurant ging und ihm das Steak geschnitten hat. Also
genau, ja, sie hat, also ich finde es auch schön, weil die beiden haben sich schon auch zwischendurch immer mal wieder aus den Augen verloren. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich über Jahrzehnte regelmäßig gesehen haben, aber immer mal wieder. Und dann hatte sie ihm ja einen öffentlichen Liebesbrief geschrieben in einem Magazin. L'Egoist hieß das Magazin.
Natürlich.
Genau. Das ist sehr französisch. Und da hat sie ihm dann eben geschrieben, wie viel er ihr bedeutet und wie viel sein Schreiben und auch allein die Tatsache, dass er sich so viel einbringt, wie viel er das bedeutet hat, wie viel er das gegeben hat, auch schon als junge Frau. Und sie hatte ihm vorher auch diesen Brief zukommen lassen, also hatte ihm auch gesagt, dass es erscheinen wird. Also es war jetzt nicht so, dass er die Zeitung aufschlug und ups, das ist ein Brief, sondern er wusste das. Und ja, das hat ihn sehr berührt und er war ja damals auch schon alt und krank, konnte kaum noch was sehen. Und Sartre war ja auch jemand, der so großzügig war gegenüber allen Leuten, was dann ja auch dazu führte, dass er so mehrere Frauen hatte, die er aushielt. Und es gab einfach sehr viele Menschen, die auf ihn angewiesen waren.
So viel zum Thema Freiheit.
Genau, die von ihm abhängig waren und die dann natürlich aber auch immer Ansprüche an ihn hatten und immer was von ihm wollten. Und ich glaube, das war für ihn auch einfach schön, dass er mit so einer Frau wie Sagan sich dann zum Essen treffen konnte. Und es war wirklich ein nettes Gespräch. Und
die nichts von ihm wollte.
Genau, sie wollte nicht Geld von ihm und sie wollte nicht, dass er was auch immer macht. Mhm. Und das war, glaube ich, schon ungewöhnlich bei den Frauen, mit denen Sartre eben was zu tun hatte. Abgesehen von Beauvoir natürlich. Also die war auch jetzt finanziell nicht von ihm abhängig, wobei sie auch oft ihre Finanzen zusammen geregelt haben. Aber nein, das fand ich einfach eine wahnsinnig berührende Geschichte, weil das ja auch wirklich dann, ja, kurz vor seinem Tod war. Also er ist dann 1980 gestorben. Und allein die Tatsache, dass sie ihm diesen Liebesbrief geschrieben hat, dann hat er ja auch gesagt, ach, das wäre ja so schön, wenn ihm den jemand nochmal vorlesen könnte. Aber er will niemanden darum bitten, weil dann kommt er sich irgendwie blöd vor. Und dann hat sie ihm das ja auf Kassette gesprochen, den Brief, und hat ihm da auch irgendwie so ein Ding draufgeklebt, so ein Pflaster oder so, damit er dann eben auch weiß, dass das die Kassette ist, also die er tasten kann. Und das ist einfach, ja, eine wahnsinnig liebevolle Beziehung gewesen.
Wie Freundschaften, glaube ich, sowieso auch in deren Leben, Sagans Leben, aber auch dem von Sartre und Beauvoir, eine sehr große, also eine größere Rolle fast als Familie gespielt haben, ne?
Ja, ich meine, letztendlich sind ja auch Freundinnen und Freunde die Menschen, die unsere Familie sind, aber die wir uns aussuchen. Und also ich finde, es spricht immer sehr für Menschen, wenn sie einen netten Freundeskreis haben, muss ich sagen. Und bei Sagan, die hatte einen wahnsinnig tollen Freundeskreis. Und sie hatte ja auch wirklich Freundinnen, mit denen sie schon befreundet war, seit sie Teenager war. Und also ich glaube, du weißt auch, wie schwierig das manchmal ist, solche Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil man ja dann doch irgendwie verschiedene Lebenswege hat und man verliert sich so ein bisschen aus den Augen. Und sie hatte die immer um sich und gerade auch mit ihrem besten Freund Bernard Franck. Es war wirklich so, sie küssten und sie schlugen sich. Also manchmal konnten sie überhaupt nicht miteinander, aber dann haben sie auch wieder sehr lange zusammen gewohnt und haben immer wieder zueinander gefunden. Und ja, ihre Freundinnen und Freunde waren für Sagan extrem wichtig und trotzdem hat sie sich natürlich immer einsam gefühlt. Also ich glaube, wenn man ein ja fundamental melancholischer und auch einsamer Mensch ist, dann kann man noch so viele Menschen um sich herum haben, das wird daran nichts ändern.
Das wäre jetzt nochmal meine Frage. Schön, dass du es ansprichst, das Thema Einsamkeit. Inwiefern war das sozusagen eben wirklich dieses subjektive, diese Veranlagung, die ein Mensch haben kann oder auch nicht haben kann? Also eben François Sagan hatte eine gewisse Veranlagung zur Melancholie. Und inwiefern ist es, wie du es, glaube ich, auch im Buch schreibst, dann doch auch ein Symptom der Zeit? Also das Schöne an dieser Biografie über Sagan ist ja, dass es gleichzeitig so ein Spiegel ist der französischen Gesellschaft von den 40ern bis in die 70er, 80er Jahre. Ne? 68 kommt dann vor, wo sie zu so einer Studentenversammlung in ihrem, ist das ein Aston Martin oder doch ein Ferrari? Ich bin mir gar nicht sicher. Vorfährt.
Ein schnelles Auto.
Ein schnelles Fall. Auto und sich mal so mit einer Kippe im Mundwinkel mal anhört, was die Studierenden da so zu erzählen haben. Wird dafür ausgebuht natürlich von den Aktivisten. Ja. Die berühmte Schriftstellerin, die hier im Luxuswagen anrauscht. Nee, aber sozusagen trotzdem ist es eben vielleicht nicht nur eine individuelle subjektive Erscheinung, sondern Einsamkeit auch ein Symptom dieser Jugend, sagen wir mal damals, oder der Teenager, der Jugend, dieser Menschen, die, was von Soziologen damals noch gar nicht so richtig wahrgenommen wurde als Kategorie oder als Gesellschaftsmilieu, sondern da war Sagan vielleicht auch eine der ersten, die das überhaupt durch ihre Literatur aufs Tablett gebracht hat.
Ja, ich meine, sie ist ja auch aufgewachsen als jüngstes Kind und ihre beiden Geschwister waren eben auch eine Ecke älter als sie. Also sie war auch tatsächlich in ihrer Kindheit und Jugend oft alleine, weil die ältere Schwester und der ältere Bruder, die waren dann irgendwie schon in der Schule und dann waren sie auf dem Gymnasium und haben sie studiert. Und auch gerade während des Krieges war Sagan eben dann viel alleine mit ihren Eltern auch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so ein Erlebnis gewesen. Ich meine, einerseits war sie natürlich auch das Nesthäkchen und das hatte ja auch seine Vorteile. Andererseits fühlte sich dann eben manchmal so ein bisschen an, als sei sie ein Einzelkind gewesen. Und das war für sie, glaube ich, auch gar nicht mal so leicht, obwohl sie auch zu ihren Geschwistern ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und ihr Bruder war ja dann auch später ihr bester Freund. Der war eigentlich genauso veranlagt wie sie, immer viel Freiheit, Whisky und mit schnellen Autos durch Paris rasen. Und ja, ich glaube einfach, dass Sagan, also als ich dann über sie gelesen habe, aber auch Sachen von ihr, das schien immer so durch, diese leise Traurigkeit. Und das liest man ja auch wirklich in ihren Romanen, in ihren Geschichten. Also das sind ja keine glücklichen Menschen, von denen sie erzählt. Und ja, ich glaube, sie selber, das hast du ja auch schon erwähnt, konnte sehr schlecht damit umgehen tatsächlich, weil sie sich immer nur abgelenkt hat. Also sie war nicht fähig, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie einsam ist oder dass sie melancholisch ist, dass sie Probleme hat. Es war dann immer sofort direkt zur nächsten Party oder man ruft irgendwen an und fährt mit dem Auto raus oder was auch immer. Und ja, die Frage, ob das vielleicht auch gesellschaftlich ist, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich glaube, heute ist uns sehr bewusst, dass Jugend und Kindheit, dass es sehr prägend ist und dass es auch sehr frustrierend sein kann. Ich meine, ich denke jetzt immer an die ganzen Jugendlichen, die jetzt in diesen Corona-Zeiten irgendwie zur Schule gehen müssen, studieren, was auch immer. Und damals war das aber einfach noch nicht so. Also man hat Jugendliche, glaube ich, einfach nicht ernst genommen.
Als eigene.
Genau, als eigene Person auch irgendwie. Ja. Und da war Sagan schon jemand, ja, der damals eben gezeigt hat oder dazu beigetragen hat, dass es natürlich irgendwie auch selbstständige Menschen sind, dass es eine wichtige Phase im Leben ist und dass man die dann vielleicht auch ernst nehmen sollte mit ihren Gefühlen und ihren Problemen.
Genau, und ich meine, wir beim Freitag schreiben ja viel über eher sozusagen schwächere Milieus oder jetzt Frau Sagan kommt aus einem großbürgerlichen Elternhaus, sie hatte jetzt nie Geldprobleme oder so. Und dennoch dieses Gefühl verbindet, ne? Annie Ernaux, die du ja auch in deinem Buch zitierst, hat es umgekehrt sozusagen, kommt aus einem eher so einfacheren Arbeitermilieu und geht studieren und ist so die Erste, die aus ihrer Familie sozusagen den Aufstieg dann schafft. Aber da ist ja auch eine gewisse Einsamkeit und sie fühlt sich nirgends richtig dazugehörig. Also weder in ihrem Ursprungsmilieu noch in dem, wo sie dann aufsteigt, ne? Und bei Sagan vielleicht auf eine gewisse Art ähnlich. Also eine gewisse Verlorenheit, die
ja,
da durchscheint.
Ja, das stimmt, absolut. Und es zeigt auch einfach, egal woher man kommt, egal wie viel man hat, wie viel man erreicht hat, das schützt nicht davor, sich einsam zu fühlen und auch unglücklich zu sein und sich zu fragen, was mache ich eigentlich hier?
Vielleicht auch die Künstlerseele. Ja. Interessant. Und vielleicht ist das so ein bisschen jetzt auch mal der Übergang zu dem Feminismus heute. Interessant war, dass einem ja Sagan auch an einigen Stellen naiv vorkommt. Oder zum Beispiel ihre Begegnung mit der Sängerin Billie Holiday, die sie irgendwie schätzt und mit der sie in New York um die Häuser zieht und irgendwie da extra mit dem Taxi, glaube ich, 300 Kilometer fährt, um sie in irgendein Konzert, in irgendein Kaff zu sehen. Aber natürlich absolut nicht checkt, was die für Probleme hatte als Schwarze, als Frau, ja, in diesem Amerika der damaligen Zeit. Und dann, als sie später irgendwann mal in Paris auftritt und schon sehr, ja, wie soll man sagen, abgefuckt eigentlich aussieht, auch wegen ihres Drogenkonsums und so, aber eben einfach, man spürt, was die da alles erlebt hat in ihrem Leben. Da gehen Françoise Sagan die Augen auf und plötzlich merkt sie, okay, das ist ja nicht einfach nur so eine schillernde Sängerin, sondern vielleicht hat sie echt Probleme gehabt, Rassismus und so weiter. Also sie war nie politisch in dem Sinne oder sie hat es nie gesucht, die politischen Konflikte oder gesellschaftlichen Konflikte, bis auf den Algerienkrieg. Das kommt dann auch vor, dass sie sich da mal ein bisschen engagiert hat. Aber in dem Sinne eben keine Feministin, die einen aktivistischen Ansatz hat, ne?
Das nicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie unpolitisch war. Hm. Also Sagan ist, also das finde ich erstmal wirklich sehr sympathisch an ihr. Sie ist Menschen immer mit sehr viel Empathie begegnet, mit sehr viel Offenheit. Also sie hat die Menschen so genommen, wie sie sind. Also ich glaube, das fällt uns ja manchmal schwer. Wir möchten Menschen ja auch gerne ändern oder verstehen dann nicht, warum die so handeln, wie sie das tun. Und Sagan hat Menschen wirklich immer so genommen, wie sie sind. Und das hat sie zum Beispiel auch mit Sartre verbunden, weil Sartre war genauso. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, also mein Buch spielt ja vor allem irgendwie in den 50er Jahren. Und da war Sagan auch einfach noch sehr jung. Und der Algerienkrieg, ja, da hat sie sich eingebracht, weil sie dann eben aber auch nach und nach ein politisches Gewissen entwickelt hat. Was sie halt einfach immer abgestoßen hat, ist dieses, nur weil man berühmt ist oder einen Namen hat, dass man dann in jedes Mikro spricht und sich überall hinstellt und irgendwelche Thesen verkündet. Also sie hat sich immer sehr genau überlegt, wie sie sich am besten einbringen kann und was genau sie dazu sagen hat. Und im Algerienkrieg hat sie ja dann auch, also man muss dazu sagen, General de Gaulle war ja eigentlich auch ein großer Held von ihr, weil sie ihn natürlich auch mehrfach als Retter erlebt hat. Also ne, der hat quasi Frankreich gerettet, dann ist im Zweiten Weltkrieg und dann kam er irgendwie zurück Ende der 50er Jahre und hat auch die Führung im Land übernommen, um irgendwie jetzt diesen Krieg zu beenden mit Algerien. Und aber sie hat sich da auch sehr bewusst gegen ihn gewendet, hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Also Algerien muss unabhängig werden. Und später, klar, sie war jetzt keine fahnenschwingende Feministin, also sie konnte mit dem Label auch nichts anfangen und ich glaube, dieses ganze ja Plakate auf der Straße rumtragen, das war jetzt nicht so ihrs. Aber das hing einfach auch damit zusammen, dass sie natürlich überzeugte Individualistin war und sich in keine Schublade packen lassen wollte. Aber sie hat sich natürlich trotzdem auch für feministische Interessen eingesetzt. Und für sie war es auch immer völlig klar, wenn es zum Beispiel um Schwangerschaftsabbrüche ging, dass Frauen natürlich selber entscheiden müssen, ob sie schwanger werden wollen, ob sie Kinder bekommen wollen. Und da hat sie sich dann schon sehr engagiert, auch wenn da die Art und Weise, wie das dann geschah mit wir haben abgetrieben, mein Bauch gehört mir, das war jetzt nicht so ganz ihre Art, sich auszudrücken. Da ist dann doch immer noch so die gutbürgerliche Tochter durchgekommen. Aber sie hat sich auf jeden Fall für Interessen eingesetzt und ihr großes Thema, das hat sie auch immer wieder gesagt, ist die Einsamkeit. Also sie sah immer lauter Menschen in der Gesellschaft, die völlig vereinsamen und da hat sie immer vor gewarnt und hat zum Beispiel auch den Fernseher damals als große Gefahr gesehen und meinte, dann wären die Menschen noch einsamer. Also man möchte sich gar nicht vorstellen, wie sie das Internet fände heute.
Ich wollte gerade fragen, ne? Würde sie twittern?
Garantiert oder? Nicht. Ja. Also ich glaube, eine Frau Sassagon hätte kein einziges Social-Media-Profil. Aber das nur, um zu sagen, also sie war nicht unpolitisch. Sie hat sich nur, ja, glaube ich, gut ausgesucht, wozu sie sich äußert und wie sie das macht. Und ich muss ehrlich sagen, das bewundere ich dann auch wieder, weil ich glaube auch gerade heute, man hat dann doch auch immer so ein bisschen die Tendenz, vielleicht schneller was zu sagen und dann hat man aber nicht so richtig drüber nachgedacht und ein Tweet ist schnell geschrieben. Und ja, sich da auch einfach mal zu fragen, wie kann ich mich tatsächlich am besten einbringen und braucht es jetzt vielleicht auch meine Stimme dabei? Das finde ich gar nicht dumme Fragen, die man sich auch mal stellen könnte.
Du hast es ja gerade selber erwähnt, ganz schnell hat man mal ein falsches Wort gesagt oder das ist nicht die Sprache, die vielleicht Sagan gewählt hätte oder so. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, die extrem sensibel zum Beispiel auf Sprache reagiert. Ich meine jetzt nicht nur das Gendern in der Sprache, was die Franzosen übrigens ja abgelehnt haben. Ja. Würde mich interessieren, wie du das findest. Aber eben auch sozusagen Wortwahl, politisch korrekt oder nicht. Lass uns vielleicht darüber auch noch mal ein bisschen sprechen und auch Feminismus heute. Sagan war eine Frau der Sprache, du bist eine Frau der Sprache, des Wortes. Wie siehst du das mit dem Gendern? Also wir beim Freitag diskutieren da auch oft darüber, haben da auch noch keine einheitliche Regelung irgendwie gefunden. Die Zeit hat es, glaube ich, gerade auch mehr oder weniger offen gelassen, wie man als Autorin damit umgeht oder haben sich da nicht festgelegt so auf eine Regelung. Wie siehst du das?
Ja, also wenn ich kann und darf, benutze ich das Gender-Sternchen. Das habe ich auch zum Beispiel im Buch so gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen entspannt. Also ich finde Gendern persönlich wichtig und ich mache es eben auch. Aber mein Ansatz ist da eher, dass ich versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen, als dass ich jetzt Leute korrigiere, wenn sie meiner Meinung nach falsch sprechen oder so. Also ich habe es auch schon auf Veranstaltungen erlebt, mit anderen Frauen auf dem Podium, wo ich dann saß und die eine war etwas älter und hat sich dann beim Gendern so ein bisschen verheddert und hat es dann nicht richtig gemacht und wurde dann aus dem Publikum so angemault dafür, dass ich denke, das sollte jetzt auch nicht in unserem Interesse sein, dass es dann nur noch darum geht, wie wir etwas sagen und nicht darum, was wir sagen. Ich finde schon auch wichtig, wie man es sagt. Aber ich glaube, dass das geht, ohne dass man jetzt andere Leute ständig irgendwie kritisiert dafür, wie sie sprechen. Und ich glaube auch, also du hast es auch gerade gesagt, es ist dann so ein bisschen offen, man ist da noch nicht bei so einer guten Lösung angekommen. Ich sehe auch zum Beispiel das Gender-Sternchen jetzt nicht als die endgültige tolle Lösung. Ich glaube, wir sind da gerade noch in so einem gesellschaftlichen Findungsprozess und es wird so ausgelotet, was geht und was nicht. Und natürlich merke ich das auch, also erstmal fällt mir das auch tatsächlich immer noch schwer, das wirklich zu sprechen, das Gendern. Da versage ich auch manchmal ein bisschen, aber es ist halt so ein Lernprozess. Und ich merke natürlich auch, dass es beim Schreiben einfach nochmal eine große Herausforderung ist, weil ich natürlich auch möchte, dass im Zweifelsfall sich das gut liest und vielleicht auch schön aussieht. Und Gendern an sich sieht natürlich nicht schön aus. Und auch das Gender-Sternchen, ja, teilt natürlich auch ein Wort irgendwo. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt alles 100% gut gelöst finde oder denke, wir sind da schon irgendwie am Ziel angekommen. Aber ich finde es zumindest wichtig, dass man darüber spricht und dass es nicht immer sofort so abgelehnt wird als so eine völlig lächerliche Forderung. Ich finde die Forderung, Sprache geschlechtergerechter zu machen, nicht lächerlich. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass diese Idee, dass Sprache immer alle mitmeinen kann und dass alle sich davon angesprochen fühlen sollen. Das ist utopisch, das werden wir nicht hinbekommen. Sprache kann nie alle mitmeinen. Und da muss man dann eben gucken, wie macht man es dann? Also ich glaube, es ist noch ein langer Prozess und wir stehen wahrscheinlich gerade erst am Anfang, aber ich finde es gut, dass zumindest darüber gesprochen wird und versuche eben mit gutem Beispiel voranzugehen und das halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, also selbstbewusst zu gendern, aber da jetzt nicht andere anzugehen, wenn sie es vielleicht noch nicht so gut können oder da noch nicht wissen, wie sie es machen sollen.
Ist eben die Frage, was sozusagen diese Sprachsymbolik letztendlich konkret dann ändert, materiell an den Ungleichheiten, ne? Also darüber gibt's ja auch Diskussionen, ob wir nicht eigentlich viel zu viel darüber sprechen, ob Sternchen oder Doppelpunkt oder Binnen-I, statt sozusagen über die realen Ungleichheiten, die es gibt und die da ja auch durch Corona jetzt nochmal irgendwie stark zum Vorschein gekommen sind.
Wobei natürlich Sprache, finde ich auch, Sprache kreiert ja schon noch Realität. Also in welchem Maße kann man dann auch mal diskutieren, aber ich finde Sprache nicht unwichtig. Und ich finde zum Beispiel das generische Maskulinum, das geht halt irgendwie einfach nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da schon am Ende dieser Diskussion angekommen sind. Mich nervt einfach immer nur, wenn es abgetan wird als irgendwie so ein Luxusproblem, mit dem irgendwelche Akademikerinnen sich beschäftigen. Ich glaube schon, dass es tiefer geht und dass man das nicht so einfach abtun sollte. Aber ja, es ist kompliziert, wie so vieles, wenn es um Gleichberechtigung geht.
Wie gesagt, du hattest ja auch dieses Buch geschrieben für junge Frauen. Was sind denn für dich so als selbsternannte Feministin die wichtigen Themen heute?
Ja, ich meine, wo soll man da anfangen? Also du hast es ja gerade erwähnt, die Corona-Krise hat natürlich auch nochmal sehr gezeigt, was da alles im Argen liegt. Ich denke da zum Beispiel auch an das Thema Gewalt gegen Frauen. Also das ist ja auch nichts Neues. Das wissen wir seit Jahren, dass es ein großes Problem ist. Und trotzdem findet man sich irgendwie so damit ab, dass einfach in Deutschland alle 2 oder 3 Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und es ist dann halt einfach so. Und durch Corona hat sich das Problem, glaube ich, jetzt nochmal sehr offenbart, weil natürlich, ja, man sehr viel mehr zu Hause ist, im Zweifelsfall auch auf beengtem Raum. Dann kommt Quarantäne hinzu, dann haben natürlich auch viele Menschen ihre Jobs verloren, also in Kurzarbeit. Das trägt dann auch nochmal dazu bei, dass sie vielleicht auch dann psychisch irgendwie natürlich nicht gut drauf sind. Und also es kommen so verschiedene Risikofaktoren zusammen. Das zeigt sich ja auch, also es wurden ja auch zum Beispiel Umfragen in Frauenhäusern gemacht und so, dass es auf jeden Fall zugenommen hat, die Gewalt gegen Frauen und dass es da immer noch zu wenig Hilfe gibt für die Betroffenen, aber auch zum Beispiel zu wenig Angebote für die Täter. Also ich habe mich auch mal mit einer Frau unterhalten, die in der Täterarbeit arbeitet. In der Täterarbeit arbeitet auch ein schöner Satz. Aber weil es natürlich darum geht, es sind ja, also meistens sind ja Männer die Täter. Und was macht man dann? Also nimmt man das einfach so hin, dass es dann so ist, dass Männer einfach gewalttätig werden? Oder versucht man eben auch mit diesen Männern zu arbeiten, die auch schon gewalttätig geworden sind? Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Aber solche Programme kriegen einfach nicht viele Fördergelder. Und es ist dann auch nochmal regional unterschiedlich. Genau, und ein anderes Thema, was sich auch gerade sehr offenbart hat, ist einfach dieser Unterschied in dem, was Männer und Frauen zu Hause machen. Also die unbezahlte Care-Arbeit natürlich. Ich hatte da auch zwischendurch einen Tweet gesehen von einem britischen Buchmarktmagazin und da stand dann so, ja, und irgendwie Umfragen haben ergeben, dass jetzt irgendwie während Corona einige, also Authors war dann halt natürlich der Begriff, also geschlechtsneutral, dass viele Authors ja irgendwie ihre Manuskripte sogar früher abgeben konnten, weil sie jetzt so viel mehr Zeit hatten und darunter, also wirklich viele Reaktionen von Autorinnen oder von Frauen generell, die gesagt haben, wer sind diese Leute? die mehr Zeit haben, um ihre Bücher zu schreiben. Ich habe definitiv nicht mehr Zeit. Ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss mich um den Haushalt kümmern, ich muss homeschoolen. Und da hat man ja auch wieder gesehen, dass es einfach immer noch so als Frauenarbeit gilt. Und dass zum Beispiel ja auch Wissenschaftler, also männliche Wissenschaftler, sehr viel mehr wissenschaftliche Artikel jetzt veröffentlicht haben während der Krise. Und Wissenschaftlerinnen eben nicht, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Wissenschaftlerinnen zu Hause sich irgendwie noch um ganz andere Sachen kümmern müssen. Und das zeigt sich gerade wieder sehr, dass einfach Care-Arbeit immer noch weiblich konnotiert ist und von Frauen das auch erwartet wird, dass sie das irgendwie übernehmen und Männer halt nicht.
Da fällt mir ein Satz von François Sagan aus deinem Buch ein. Wozu kochen, wenn es auch Cafés und Bistros gibt?
Ja, aber das Problem ist jetzt, während Corona gab es das ja auch nicht.
Naja, da gab es ja den Liefers. Ja.
Das stimmt, ja.
Genau, sie ist diesen ganz praktisch alltäglichen Dingen sehr geschickt ausgewichen. Ja, aber da gebe ich dir natürlich recht. Ich habe es ja auch am eigenen Leib, wobei ich sagen muss, es ist schon ganz okay bei uns. Aber natürlich habe ich es auch erlebt. Und
ich will auch nicht sagen, dass es bei allen so
ist. Aber natürlich. So aber ich finde halt, man muss da irgendwie auch mal die Männer vielleicht stärker mit einbeziehen in die Diskussion und auch in das, was man sich so wünscht. Also weil ich glaube, die sind ja auch nicht einfach nur böse und gehen arbeiten und lassen, sondern die Arbeitswelt ist ja auch so beschaffen. Ne? Also man muss es vielleicht wirklich auch ein bisschen struktureller dann sehen, wie kann man gemeinsam daran irgendwie arbeiten, dass es in der Arbeitswelt akzeptierter ist, wenn auch der Mann zum Beispiel Teilzeit macht oder mal zu Hause bleibt.
Das ist ein guter Hinweis, weil ich kenne auch also Freunde von mir, die Väter geworden sind, wo dann schon dumm geguckt wurde, als die auf der Arbeit gesagt haben, ich gehe dann in Elternzeit. Und da war die Frage, ja, aber warum macht es denn nicht deine Freundin oder so? Und das ist natürlich, ja, das Problem ist, die Arbeitswelt ist immer noch extrem männlich geprägt und es ist immer noch ein Zeichen von irgendwie Commitment, wenn man abends um 20 Uhr immer noch vor dem Computer sitzt im Büro. Und ich glaube, das schadet allen. Und das ist ja meine Hoffnung, dass wir durch Corona jetzt auch merken, dass das nicht die Art ist, wie wir arbeiten wollen, bis wir irgendwie in Rente gehen und dass sich da vielleicht auch einfach mal was ändert. Und mal schauen, das könnte ein positiver Effekt sein.
Auf jeden Fall, aber erstmal bitte alle, die es noch nicht kennen, unbedingt Bonjour Tristesse und dann auch Bonjour Sagan von Julia Korbig.
Liberté.
Bonjour Liberté. Es ist doch ein und dasselbe. Sagan, Liberté, c'est tout.
Ich glaube, es gibt sogar ein Buch, das Bonjour Sagan heißt, deswegen möchte ich jetzt quasi nicht so tun, als hätte ich es geschrieben.
Also bitte unbedingt Bonjour Liberté von Julia Korbig lesen. Es lohnt sich wirklich. Es hat einen sehr, sehr schönen Ton, der die Leichtigkeit und auch die Melancholie widerspiegelt und hat großen Spaß gemacht und ich danke dir. Ich freue mich auf weitere Bücher von dir und hoffentlich nächstes Jahr mal wieder bei einer richtigen Live-Buchmesse im Gespräch.
Oder in Südfrankreich.
Oder in Südfrankreich bei einem
Festival.
Genau. Danke dir. Merci beaucoup.
Ja, danke dir, liebe Maxi.
Das war unser Gespräch. Wenn Sie auch unsere anderen Unterhaltungen und Gespräche nicht mehr verpassen möchten, können Sie gerne unseren Podcast abonnieren. Bei Apple Podcasts, jedem anderen Podcatcher und natürlich bei Spotify. Machen Sie es gut und bis bald.